Deutschlandfunk. Der Tag.
Fellow South Africans.
Das ist die Stimme von Cyril Ramaphosa, dem Präsidenten Südafrikas.
It is 25 years since we all won the right to vote. When South Africans of all races, from different backgrounds, in every part of the country cast their ballots in our first democratic election.
25 Jahre sind seit dem Ende der Apartheid vergangen und seit 25 Jahren regiert der ANC. Mit Ramaphosa an der Spitze nimmt die Partei auch bei den Parlamentswahlen wieder Kurs auf einen Wahlsieg, muss aber deutliche Verluste einstecken. Schwindet also die Macht des ANC? Darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in Johannesburg. Und dann spreche ich mit meinem Kollegen Jonas Rehse aus unserer Sportredaktion, die ja bekanntlich viel, viel mehr macht, als die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga oder der Champions League herunterzubeten. Was man auch einmal im Jahr an der Sportkonferenz merkt. Heute folgt die 8. Ausgabe. Thema: Braucht der Sport den E-Sport? Warum diese Frage den Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, auch das in der Tag im Deutschlandfunk. Heute mit Jasper Barenberg. 57% der Stimmen, fast in jedem anderen Land der Welt, wäre so ein Wahlergebnis Grund zum Jubeln, aber nicht in Südafrika, was sich dort für die ehemalige Befreiungsbewegung ANC bei den Parlamentswahlen gerade abzeichnet. Das ist das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Noch jede Regierung hat der ANC seit dem Ende der Apartheid 1994 gestellt. Unter 60% aber ist sie noch nie abgerutscht. Jana Gent beobachtet für uns die Wahlen von Johannesburg aus. Grüß dich, Jana.
Hallo.
Es sind ja noch nicht alle Stimmen ausgezählt, steht trotzdem schon fest, der ANC muss mit dem schwächsten Ergebnis seit Ende der Apartheid kalkulieren.
Ja, also davon ist jetzt nicht mehr auszugehen, sondern das ist tatsächlich Fakt, auch wenn immer noch ein paar Stimmen auszuzählen sind. Das ist tatsächlich kein Grund, um jetzt zu jubeln, wenn man ANC-Anhänger ist. Der ANC gibt sich trotzdem kämpferisch und ist ja tatsächlich auch zufrieden damit, weil er seine absolute Mehrheit auf jeden Fall wieder bekommt. Und das heißt, er kann auch so Töne spucken, die dann heißen, wir können allein und ohne Koalition regieren. Also sprich, die klopfen sich schon auf die Schulter, aber die Signale, die sind halt einfach nicht wegzureden. Die Signale, die die Bevölkerung gegeben hat, dass es da jetzt wirklich eine riesige Unzufriedenheit gibt, weil die Wahlergebnisse ja das eine sind, aber das ganz, ganz Große ist auch die Wahlbeteiligung. Das ist ja auch ein historisches Tief, das Südafrika jetzt hat, seit die Demokratie eingeführt wurde 1994, seit es die hier gibt. Und klar, auch aus deutscher Sicht wären 65% Wahlbeteiligung natürlich was Sensationelles und Schönes. Und man könnte auch aus hiesiger Sicht sagen, ja, die Demokratie wird langsam erwachsen, da will nicht mehr jeder seine Stimme abgeben. Aber wenn man mit den Leuten redet, die nicht wählen, dann ist das aus derer Sicht wirklich eine unfassbare Bankrotterklärung. Die sind so sauer, frustriert, enttäuscht über das, was passiert ist in den letzten Jahren. Und die wollen auch ein klares Zeichen setzen.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist der ANC jetzt schon dabei, wo das einigermaßen feststeht, sich das Ergebnis ein bisschen schön zu reden, wenn du von dieser geringen Wahlbeteiligung, von der großen Unzufriedenheit redest. Aber ANC ficht das im Moment noch nicht an.
Nein, also der ANC ficht das nicht an. Es gibt viele kleine Parteien. Also die Wahlliste, die war ja mega lang. Und in einigen Provinzen des Landes, da waren das 48 Parteien, die drauf standen. Also da sind die Zettel, die bei der Europawahl kommen, ja relativ klein im Vergleich. Das ist tatsächlich so, dass die dann sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, ach, hier könnte doch ein Fehler gewesen sein und da könnte ein Fehler gewesen sein. Der ANC macht das selber nicht. Also da kam überhaupt noch keine Beschwerde. Die sind, glaube ich, dann wirklich ziemlich zufrieden damit. Schönreden ist vielleicht das eine. Die haben ja wirklich trotzdem ein Mandat und trotzdem ein Polster. Und die sehen das ja auch als Arbeitsauftrag. Und speziell der Präsident Cyril Ramaphosa, der ja nun sehr wahrscheinlich, kann man sagen, auch der neue Präsident werden wird. Der wird dann Ende des Monats vereidigt. Aber der ist ja auch angetreten mit der Aussage, ich will eine Zeitenwende herbeischaffen, ich will einen Reformkurs angehen. Und er ist, glaube ich, tatsächlich auch das Zugpferd, wegen dem der ANC überhaupt noch die Stimmen bekommen hat, die jetzt angekreuzt wurden. Weil er noch der Hoffnungsträger ist und weil die Leute ihm halt glauben, dass er aufräumen will mit vielen Problemen, die komplette Partei durchziehen, den ANC selbst, den hätten viele Leute wahrscheinlich so nicht mehr gewählt.
Und dass Cyril Ramaphosa so ein Hoffnungsträger ist, das hat das auch damit zu tun, dass er sich klar abgrenzt gegen die Zeit seines Vorgängers, die von Jacob Zuma, wo man, glaube ich, unterm Strich sagen muss, der hat das Land so richtig in den Dreck gefahren, den Karren so richtig vor die Wand gefahren?
Ja, ganz sicher. Also Cyril Ramaphosa hat sowieso ein Pfund. Vor 20 Jahren, als Nelson Mandela abgedankt hat, da wollte Mandela ihn schon als seinen Nachfolger. Das hat die Parteispitze damals verhindert und hat Thabo Mbeki dann zum Nachfolger von Mandela gekürt. Aber Ramaphosa gilt so als wirklich self-made man. Der ist damals dann in die Wirtschaft gegangen, der wurde Gewerkschafter, der hat sich in Unternehmen engagiert und gilt jetzt als einer der reichsten Südafrikaner. Sprich, der muss sich nichts mehr beweisen, der muss selbst nicht korrupt sein, weil er das gar nicht nötig hat. Er gilt als gewieft, als guter Zuhörer, als guter Analytiker und der ist tatsächlich so, dass er glaubhaft versichern kann, dass ihm was am Land liegt, weil er immer wieder betont, wie er das Land einen will und wie er auch diesen Geist von Mandela irgendwie doch lebt. Er wird so als Ziehsohn gehandelt und das spiegelt er tatsächlich auch wieder und er hat aber dann auch riesengroße Aufgaben vor sich.
Aber du traust ihm den Neustart sozusagen, den er versprochen hat, den traust du ihm schon zu?
Ja, also ich habe Ramaphosa selbst auch schon ein paar Mal getroffen. Und da habe ich auch jedes Mal gedacht, doch der erzählt das jetzt nicht nur einer Journalistin, also der formuliert seine Sätze jetzt nicht nur, weil ich jetzt zufällig mit dem ARD-Logo so gekennzeichnet bin, sondern der meint das tatsächlich auch, wie er allen Leuten und allen Lobbys zuhört. Und man kann sich vorstellen, in Deutschland gibt es schon viele Lobbyisten, aber in Südafrika gibt es sehr, sehr, sehr viel mehr Gruppierungen, kleine Gruppen, verschiedene Interessenskonflikte, die alle an ihm zerren und die alle was von ihm wollen. Und er hört sich wirklich alle an und er nimmt alle ernst und man merkt aber auch, er hört denen nicht nur in dem Moment zu, sondern ein paar Wochen später kommt auch irgendeine Botschaft, kommt irgendein Signal aus Pretoria von der Regierung, sodass man auch wirklich merkt, wow, der nimmt sich der Sachen tatsächlich an, er überlegt, wie man die umsetzen kann, er versucht, Leuten gerecht zu werden. Und das sind tatsächlich Signale, die auch die Bevölkerung wahrnimmt und wo die dann auch glauben, doch, wenn er jetzt schon mal ankündigt, dass er das Kabinett verkleinern will. Südafrika hat ja eines der größten Kabinette, die es weltweit gibt. Und er sagt, wir können schon mal viel Geld einsparen von staatlicher Seite, wenn wir ein paar Posten abschaffen, hochbezahlte Posten, dann glaubt man ihm das. Und ich glaube, damit wird er auch anfangen, gleich nach seiner Vereidigung. Also erst wird der Präsident vereidigt, dann benennt er sein Kabinett. Sprich, das dauert noch ein bisschen, aber ich gehe davon aus, dass es sehr viel weniger Minister in Südafrika geben wird als bisher und dass er damit auch schon mal einen ersten Zaunpfahl einrahmt.
Und wenn dieser Präsident Cyril Ramaphosa so gut zuhören kann, wie du sagst, und wenn er sich konfrontiert sozusagen mit dem, was die Leute zu ihm tragen, wo der Schuh drückt, was sind denn dann die Sachen, die er zu hören bekommt? Was macht das Leben für sehr, sehr viele Menschen in Südafrika denn so hart?
Also es gibt hier riesig viel Korruption. Das Land ist durchzogen von korrupten Politikern. Also das ist quasi ein Sumpf, der unter Ramaphosas Vorgänger Jacob Zuma tatsächlich richtig, richtig geblüht hat und immer tiefer wurde. Da muss auf jeden Fall heftig viel aufgeräumt werden, weil Gelder, die an sozialen Enden hätten ankommen sollen, niemals dafür ausgegeben wurden, wofür sie gedacht waren. Dann haben wir Armut. Es gibt zwar inzwischen eine Menge Dinge, die der ANC gemacht hat in den letzten 25 Jahren. Es wurden hunderttausende Steinhäuser gebaut, damit die Menschen ein ordentliches Dach über dem Kopf haben. Und die meisten Südafrikaner haben inzwischen auch Wasser- und Stromanschluss. Aber oft genug sind die Leitungen unterbrochen und die Menschen haben einfach kein Geld, weil jeder vierte Südafrikaner nun mal arbeitslos ist und unter den jungen Leuten, also die bis 30-Jährigen, da ist es jeder zweite, der keinen Job hat. Für viele Weiße hat sich das Leben nicht groß geändert. Die haben weiter irgendwie schöne Häuser, die schicken ihre Kinder auf gute Schulen, denen gehört auch noch Land und sie haben gute, gut bezahlte Jobs. Also sprich, für die sind die Einbußen jetzt nicht so groß gewesen seit Ende der Apartheid. Aber viele Schwarze, die, wenn man mit denen redet, sagen einfach klipp und klar, ja, so, wir sind jetzt frei, aber sonst sind wir nicht.
Und wenn Ramaphosa das alles gelingt, also wenn er es wirklich schafft, so eine Art Neustart auf den Weg zu bringen, was könnte das Erste sein, was sich spürbar für die Leute verändern, zum Positiven verändern könnte?
Also das Erste, und das ist auch das, was Cyril Ramaphosa selbst sagt, ist ja, Investoren ins Land zu locken. Ne? Also locken, jetzt nicht unter falschen Aussagen, das möchte ich nicht unterstellen, aber einfach dafür zu sorgen, dass mehr Investitionen in Südafrika getätigt werden, damit es einfach Arbeitsplätze gibt. Wenn Leute Arbeit haben, dann verdienen sie etwas Geld, dann haben sie ein Einkommen, dann müssen sie auch nicht mehr kriminell werden. Dann hat das quasi, das ist wirklich wie so ein Rattenschwanz, der hinten dran ist. Dann kommen auch wieder mehr Touristen ins Land, dann gibt es wieder mehr Investitionen. Also es steht und fällt alles mit Arbeitsplätzen.
Ich war gerade noch mal ein Stockwerk tiefer bei den Kolleginnen und den Kollegen unserer Sportredaktion. Da ist schon ungewohnt viel Trubel für einen Nachmittag. Alle stecken in den letzten Vorbereitungen für die 8. Sportkonferenz, die heute Abend hier im Deutschlandfunk stattfindet. Ins Studio geschleift habe ich meinen Kollegen Jonas Rehse. Grüß dich, Jonas.
Hallo.
Jonas, damit wir beide, also ich jedenfalls, damit wir grob wissen, worum es bei der Konferenz geht, lass uns erstmal einen kleinen Appetithappen aus unserem Programm anhören.
Deutschlandfunk.
E-Sport.
Veranstaltung.
Das steht ja für Electronic Sport, auf Deutsch elektronischer Sport. Und was versteht man darunter?
Das professionelle Spielen von Computerspielen in sportlichen Wettbewerben.
Spiel oder Sport? Auf jeden Fall verdammt lukrativ.
Bis 2020 wird der E-Sport nach Schätzungen des Wirtschaftsprüfers Deloitte in Deutschland mehr Umsatz machen als etwa Handball- oder Basketball-Bundesliga.
Zukunft oder der Anfang vom Ende des organisierten Sports?
Über die Verlängerung in den virtuellen Bereich sehen wir die Möglichkeit, tatsächlich eine enge Verknüpfung zwischen virtuellem und analogem Sporttreiben herzustellen.
Braucht der Sport den E-Sport also? Darum geht es auf der 8. Sportkonferenz im Deutschlandfunk.
Weitere Informationen finden Sie unter
deutschlandfunk.de/sportkonferenz.
Wirklich schöner Trailer, oder? Was meinst du? Die Musik hat mir besonders gut gefallen.
Ein bisschen Atari-Style.
Meine wichtigste Frage ist ja eine andere. Darüber habe ich auch mit den Kollegen am Mittagstisch heute gesprochen. Ist E-Sport überhaupt Sport? Da waren die meisten eigentlich der Meinung, nö.
Ja, deswegen veranstalten wir diese Konferenz, weil das ist ja quasi die große Überschrift, ne? Und diese Konferenz soll genau diese Diskussion abbilden. Ist E-Sport Sport? Das beschäftigt derzeit viele Gruppen in dieser Gesellschaft, die Wirtschaft, den Sport natürlich, die Politik. Und so richtig einig wird man sich da nicht. Und wir versuchen, die Diskussion ein bisschen voranzutreiben und die einzelnen Argumente mal aufzuzeigen.
Ich war ja schon völlig baff zu lernen aus dem Flyer, den es zu dieser Konferenz gibt, dass es einen E-Sport-Bund Deutschland gibt und dass der Präsident dieses E-Sport-Bundes Deutschland, Hans Jagnow, heute auch zu Gast sein wird bei unserer Debatte. Ich hätte nie vermutet, dass es sowas gibt. Von was, wenn ich das mal so naiv fragen darf, ist der Mann Präsident?
Das sind gar nicht so wenig E-Sportler, die der vertritt. Es gibt nämlich 58 E-Sport-Vereine in Deutschland und 25 Mehrspartenvereine mit E-Sport-Angebot in Deutschland. Das hat die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP genau so erläutert. Und also dieser Herr Jagnow vertritt die Interessen der E-Sport-Gemeinde, der Spieler und natürlich muss man auch sagen, so ein bisschen der E-Sport-Industrie. Weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig, der dahinter steckt. So ganz, würde ich sagen, kann man das nicht voneinander trennen.
Stellen wir den Wirtschaftszweig nochmal einen Augenblick zurück. Was macht man, wenn man in einem Verein E-Sport betreibt?
Böse Zungen würden sagen, man daddelt. Da drehen die E-Sportler natürlich durch und sagen, wir treiben Sport. Und das ist genau quasi der Grundkonflikt.
Fingerfertigkeitssport, oder?
Naja, genau. Also die sagen dann natürlich, die Bewegung steht bei uns vielleicht im Hintergrund, aber die mentale, die kognitive Leistung, die steht im Vordergrund, genauso wie bei Schach. Oder bei Sportschießen.
Habe ich ja auch ein Fragezeichen.
Ja, ja. Und das ist natürlich dann immer das Beispiel, was angeführt wird. Ja, also wenn Schach oder Sportschießen auch als Sport gilt, dann muss E-Sport natürlich auch als Sport gelten. So ganz einfach ist es nicht. Und ich glaube, vielleicht wenn wir am Schluss darauf zurückkommen, kann das so ein bisschen schon das vorgezogene Fazit sein. Nur, weil man gewissermaßen fälschlicherweise in meinen Augen Schießen, Sportschießen oder Schach als Sport definiert, muss man den gleichen Fehler nicht auch bei E-Sport machen.
Ja, okay, dann war deine Meinung, haben wir jetzt schon mal zu Protokoll hier. Ich will nochmal sozusagen die Gästeliste vervollständigen, weil das ist ja schon sehr interessant. Mhm. Wir haben jemanden vom Institut für Sport und Bewegungswissenschaften von der Universität Stuttgart, Carmen Borgrefe wird das sein, ein Staatssekretär aus dem Bundesministerium des Inneren, zuständig für Sport, Markus Kaber und Veronika Rücker, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes. Also illustre Runde, muss man sagen, heute Abend hier im Deutschlandfunk. Alles natürlich auch bei uns live im Netz. Das ist ja klar. Also die werden jetzt sozusagen sich über diese Frage beugen, werden das hin und her diskutieren. Es gibt auch einen Show-Wettkampf im Deutschlandfunk, um mal zu sehen, was eigentlich so passiert. Mhm. Auf diesem Gebiet, ich war ja ganz baff, überhaupt zu lernen, dass im Koalitionsvertrag schon steht, dass E-Sport eben anerkannt wird. Ich versuche mal, das so kurz zusammenzufassen, wie ich kann. Wir erkennen, steht da drin, die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an, da E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir, E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen. Puh, also so klingt Koalitionsvertrag deutsch, aber ich war erstens erstaunt, dass das so explizit da drin steht. Und zweitens kommen wir damit auch zu dem Punkt, was Bundestagsparteien, was Regierungsparteien auch immer im Auge haben. Es handelt sich auch um einen lukrativen Zukunftsmarkt, um einen geradezu einen Industriezweig.
Absolut. Also man muss sagen, da ist die Politik ein bisschen vorgeprescht mit diesem Satz im Koalitionsvertrag. Sie sagt, sie möchte E-Sport gerne als Sport anerkennen und würde dann natürlich auch gerade den Forderungen der E-Sport-Gemeinde und des Verbandes quasi gerecht werden. Die fordern das schon lange, um einerseits zumindest die Möglichkeit zu haben, auf Gemeinnützigkeit anerkannt zu werden, dann Spenden empfangen kann, Steuervorteile genießen kann und so weiter. Und andererseits dann auch möglicherweise im DOSB, also im Dachverband des organisierten Sports in Deutschland, aufzugehen. Der DOSB ist aber noch gar nicht so weit. Und ich weiß, die sind da nicht so besonders glücklich, dass die Große Koalition das schon mal in Koalitionsvertrag geschrieben hat. Weil die müssen jetzt sozusagen liefern und hinterherhinken und überlegen, was machen wir mit diesem neuen Sport? Weil die haben natürlich die Angst, dass die herkömmlichen Sportarten etwas an Wert verlieren, wenn man jetzt eine komplett neue Welt da mit integrieren versucht.
Die zudem noch kommerziell sehr erfolgreich ist und damit richtig viel hermachen kann in der Öffentlichkeit und also anderes überlagern wird in der öffentlichen Präsentation.
Ich meine,
dann gibt es andere Sportarten, da kann man sich vorstellen, dass die dann ein bisschen unter die Räder kommen können.
Ja, und der DOSB hat sich beholfen mit einer ziemlich merkwürdigen Krücke, würde ich das mal nennen. Die haben das nämlich jetzt so gemacht. Sie haben den kompletten E-Sport zweigeteilt in einmal E-Gaming, das wären dann Strategie- und Shooterspiele, die würden sie nicht als Sport anerkennen, und E-Sport, das wäre dann, wenn man auf der Konsole klassische Sportarten wie Fußball, Basketball, Eishockey, Handball spielt. Das würde dann als E-Sport gelten. Aber das ist natürlich hanebüchen. Also ich glaube, da hat man einfach auch nicht verstanden, was eigentlich Gaming oder überhaupt die Betätigung am Computer und Computerspielen bedeutet. Weil da geht es jetzt nicht darum, den Ball von A nach B zu schießen, sondern eben, wie gesagt, Fingerfertigkeit, taktisches Verständnis und so weiter. Das wäre so, als wenn man unterscheidet zwischen Mensch, ärger dich nicht und Tetris.
Dass der DOSB da in einer schwierigen Position ist und auch noch nicht so richtig weiß, wie er zum Beispiel mit dem Passus im Koalitionsvertrag umgeht, das kann man ja auch aus einem Zitat entnehmen, was hier auf dem Flyer auch noch steht. Man sieht einige gemeinsame Werte zwischen E-Sport und den traditionellen Sportarten. Die Leidenschaft ist eindeutig das, was uns zusammenbringt, sagt Thomas Bach, der IOC-Präsident. Und so klar, wie er das formuliert, sieht man, welche Schwierigkeiten dahinter stecken, weil Leidenschaft, gut, da kann man nun alles Mögliche auch noch darunter fassen.
Richtig, da kann man auch Jugend musiziert drunter fassen.
Zum,
ne,
Beispiel.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der IOC mit Thomas Bach und auch der Deutsche Olympische Sportamt, die wollen sich natürlich das auch nicht vermasseln, weil sie sagen dann, der E-Sport, der könnte sozusagen auch eine wichtige Werbeplattform für herkömmliche Sportarten sein. Also wer jetzt in deren Denke Fußball auf der Konsole spielt, wird vielleicht auch irgendwann mal auf den Bolzplatz gehen oder in einen Fußballverein eintreten. Also das versuchen die auf der einen Seite, und auf der anderen Seite versuchen sie auch ihr Kernprodukt, das sind die Olympischen Spiele, natürlich mit E-Sport so ein bisschen aufzuwerten und moderner zu gestalten und auch neue Zielgruppen zu erreichen. Da sind wir dann auch schon wieder im wirtschaftlichen Bereich. Also man will sich da nicht vermasseln, man will die Vorteile nutzen, aber die Nachteile, was das für die herkömmlichen Sportarten hat, will man natürlich möglichst außen vor lassen.
Das läuft so ein bisschen in eine falsche Richtung in deinen Augen.
Ja, das möchte ich noch gar nicht mal so abschließend beurteilen. Also ich sehe nur den E-Sport und alle Parteien zerren daran rum. Die Politik will sich natürlich das auch ein bisschen zu Nutzen machen. Deswegen steht es im Koalitionsvertrag. Die Wirtschaft sowieso. Im Jahr 2022 soll das ein Markt weltweit von mehreren Milliarden Dollar sein. Das hat, so sind die Schätzungen. Natürlich soll da Deutschland auch eine Rolle spielen. Und die Sportler, die E-Sportler und die herkömmlichen Sportler zerren auch daran rum.
Gut, und natürlich gibt es das alles, hatte ich schon erwähnt, online zum Nachhören, zum Mitverfolgen. Muss man mehr wissen als deutschlandfunk/sportkonferenz?
Nee, eigentlich nicht. Also es gibt, wir begleiten das natürlich multimedial auf Twitter über dlf-sport. Wir begleiten das auf unserem Debattenkanal Dokumente und Debatten im Internet. Also wer was mitkriegen will, der wird uns auf jeden Fall finden.
Der kann das gar nicht verpassen. Jonas Rehse, Dankeschön.
Gerne.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 10. Mai. Ein schönes Wochenende allerseits. Mein Name ist Jasper Barenberg. Tschüss.